herzlich willkommen im Podcast Vivace, Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Ich freue mich sehr, dass du da bist und falls du neu hier bist, dann stelle ich mich dir einmal ganz kurz vor. Mein Name ist Lilian und ich bin seit vielen Jahren Coach und bin spezialisiert auf das Thema inneres Kind und ich unterstütze Menschen dabei, ihr inneres Kind zu heilen, was eine sehr, sehr intensive und wunderschöne Arbeit ist. Und ich darf wirklich täglich Menschen dabei beobachten, wie sie sich Stück für Stück selber heilen und so die Last ihrer Vergangenheit nach und nach abwerfen. Das ist wirklich wunderschön und ich brenne dafür, dir mit all meiner Arbeit, sowohl mit meinen kostenfreien als auch natürlich mit meinen kostenpflichtigen Angeboten, dieses Thema näher zu bringen und dir Mittel und Wege an die Hand zu geben, wie du selber auch diesen Weg gehen kannst, weil ich fest davon überzeugt bin, dass für dich ein riesiges Potenzial in dieser Arbeit stecken kann und dass du ja eine ganz freiere, energiegeladenere Version noch von dir entdecken kannst, von der du vielleicht noch gar nicht weißt, dass sie in dir schlummert und die eben zugemauert ist von ja alten Mustern, alten Glaubenssätzen und ja vielleicht auch einem angeknacksten Selbstwertgefühl. Ja, jetzt geht's aber um das heutige Thema und zwar spreche ich heute über das Thema dysfunktionale Familie und zwar ist das sehr wichtig, um zu verstehen, wie wir eben auch geprägt wurden. Das innere Kind ist ja letztlich ein Ergebnis unserer Vergangenheit und da spielt unsere Familie natürlich eine sehr große Rolle und viele Muster, die so im familiären Kontext stattfinden oder existieren, gelten auch in unserer Gesellschaft als normal. Und ich versuche aber heute mal so ein bisschen aufzuzeigen, ein paar Beispiele auch zu nennen, welche Muster aber wirklich große Verletzungen bei Kindern verursachen können, die dann bis ins Erwachsenenalter hinein wirken und in Form des verletzten inneren Kindes uns auch ganz schön Schwierigkeiten bereiten. Also wenn du magst, hör dir die Folge an und denk dabei ruhig mal an deine Ursprungsfamilie, also an deine Eltern oder an deine Erziehungsberechtigten, an deine Kindheit. Und falls du selber Kinder hast, kannst du aber auch mal ehrlich versuchen hinzuschauen, wie du als Elternteil da vielleicht auch agierst und versuch auch da dir bewusst zu machen, dass du eben vieles unbewusst auch weitergibst, weil je weniger wir unsere eigene Vergangenheit aufgearbeitet haben, desto geneigter sind wir automatisch, dass das passiert unbewusst, ohne böse Absicht, aber desto automatischer replizieren wir das, was wir erlebt haben und wollen das oft gar nicht. Ja, das war jetzt ein langes Intro. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören und wenn du magst, mach dir auch gerne ein paar Notizen. Und jetzt geht's los. 7 Muster einer dysfunktionalen Familie. Ja, ich glaube, es gibt kaum einen Lebensbereich, der so großes Triggerpotenzial hat wie die Familie. Die Partnerschaft ist auch ganz oben auf der Liste, auf jeden Fall. Und häufig geht das ja auch ineinander über, ne? Gerade wenn du vielleicht eine eigene Familie hast, dann ist dein Partner oder deine Partnerin ja auch automatisch Teil der Familie. Aber so die Menschen, mit denen wir privat die meiste Zeit verbringen, sind in der Regel auch die Menschen, die den größten Einfluss auf uns haben. Und das gilt natürlich auch rückblickend. Also die Menschen, mit denen du als Kind oder als Jugendlicher viel Zeit verbracht hast, die haben großen Einfluss auf dich gehabt. Und die Familie ist jetzt heute hier mal stark im Fokus. Ich gehe in anderen Folgen auch darauf ein, was zum Beispiel im Freundschaftskontext auch für eine prägende Wirkung hat. Ich bin auf die einzelnen Elternteile auch schon mal eingegangen in verschiedenen Folgen. Werde sicher auch noch mal was zu den Geschwistern sagen. Die Schule ist auch ein großes Thema. Aber heute geht es jetzt wirklich mal darum, welche Muster in der Familie wirklich dazu führen können, dass wir als Kinder schon ja, Wunden abspeichern, die später in uns als Erwachsene sozusagen in Form eines verletzten inneren Kindes weiter bestehen und uns das Leben so ein bisschen schwer machen. Und ich habe jetzt mal das strukturiert in 7 typische Muster und werde da versuchen, auch Beispiele zu nennen, damit du ja so ein bisschen einen roten Faden hast und auch für dich eben überprüfen kannst, hey, erkenne ich da was wieder aus meiner ursprünglichen Familie oder auch in meiner eigenen Familie, wenn ich da mal ganz ehrlich hinschaue, falls du schon eine hast. Also ein erstes Muster, was typisch ist in einer dysfunktionalen Familie, ist, dass wenig körperliche Nähe existiert. Dass kaum gekuschelt wird, dass es wenig so Liebesausdruck gibt auf körperlicher Ebene. Und wenn du jetzt mal zurückblickst auf deine Kindheit und auch auf deine Jugendzeit, dann kannst du auf der einen Seite mal schauen, wie viel Nähe hast du zwischen deinen Eltern beobachtet, wenn du überhaupt mit beiden Eltern aufgewachsen bist. Wie offen wurde da Zuneigung körperlich ausgedrückt? Haben deine Eltern sich mal gedrückt, geküsst, gekuschelt? Oder war das immer eher etwas steif und verkrampft? Oder hast du vielleicht auch nur mit einem Elternteil gelebt und es gab überhaupt gar keine Nähe zu anderen Erwachsenen, die du bei deinem Elternteil beobachten konntest? Und du kannst eben auch mal schauen, wie ist dir gegenüber Nähe ausgedrückt worden? Also gab es überhaupt körperliche Nähe? War es irgendwie normal, dass ein Elternteil oder vielleicht sogar beide abends mit ins Bett kamen und mit dir gekuschelt haben? Dass du auf dem Schoß sitzen durftest, dass dir übers Haar gestreichelt wurde, dass du in den Arm genommen wurdest, wenn du traurig warst, dass du festgehalten wurdest, zum Beispiel, wenn du wütend warst? Oder hattest du eher das Gefühl, dass deine Eltern da sehr unsicher sind und da nicht so gut mit umgehen konnten oder das vielleicht sogar auch abgeblockt haben? Vielleicht wurdest du auch weggeschickt, wenn du Nähe gesucht hast, vielleicht abgespeist mit so Kommentaren wie, ja, lass das jetzt, ich habe dafür keine Zeit oder das ist mir jetzt zu viel. Versuch dich mal zu erinnern, wie das früher war und wie viel körperliche Nähe du bekommen hast. Und wenn du eigene Kinder hast, wenn du selber schon eine Familie hast, versuch auch da mal zu schauen, wie ist das mit dem Thema Nähe? Wie offen wird Nähe in deiner neuen Familie gezeigt und gelebt? Und wie gut kannst du das auch mit deinen Kindern, wenn du welche hast, ausdrücken? Weil meistens ist es so, je weniger Nähe wir in unserer Kindheit erfahren haben oder desto schwieriger das Thema Nähe auch war, desto schwieriger ist es dann auch wiederum in der Weitergabe. Und das kannst du natürlich dann auch noch eine Generation zurückschrauben, dass du, wenn du Eltern hast, die kaum Nähe ausgedrückt haben, die sehr distanziert waren, dann kannst du davon ausgehen, dass die vermutlich in ihrer Kindheit auch wenig Nähe bekommen haben und es einfach nicht gelernt haben. Ja, und sich das vielleicht auch wünschen, aber irgendwie nicht so richtig wissen, wie. Es kann aber natürlich auch sein, das Thema werde ich jetzt nicht zu stark vertiefen, weil es auch ein ordentliches Triggerpotenzial hat, aber ich möchte es doch am Rande erwähnen, der Vollständigkeit halber. Es kann natürlich auch sein, dass du zu viel Nähe bekommen hast, dass vielleicht auch Nähe übergriffig war. Ja, da schau mal, wie du dich erinnern kannst, wie das früher war. Es gibt auch zum Beispiel Elternteile, die selber wenig Nähe als Kinder bekommen haben und das dann überkompensieren, indem sie ihre Kinder quasi erdrücken, ja, und ständig kuscheln und schmusen wollen mit ihren Kindern und gar nicht spüren, hey, möchte mein Kind das jetzt überhaupt? Ja, also schau auch da mal, wie die Muster sind, sowohl in deiner Gegenwart, falls du eine Familie hast, als auch in deiner Historie. Wie war das mit dem Thema körperliche Nähe? Weil eben da häufig auch sichtbar wird, wenn es dysfunktionale Muster gibt, eben in diesem ganzen Thema Körperlichkeit auch. Häufig ist auch eben der Übergang, gerade bei Mädchen, ist der Übergang von der Kindheit zur Jugend auch schwierig, gerade in Kombination mit dem Vater oder bei Jungs auch, die dann sowieso generell Nähe in der Regel abblocken, wenn es in die Teenagerzeit geht. Das ist natürlich ein Stück weit normal, aber versuch vielleicht mal wirklich zu schauen, wie war es echt in deiner Kindheit? Wie war das da? Hast du die Nähe bekommen, die du gebraucht hast und die du dir gewünscht hast? Oder vielleicht nicht oder sogar zu viel? Ein zweiter Punkt, also ein zweites typisches Muster, was typisch für eine dysfunktionale Familie ist, und das ist ein sehr großer Punkt, ist die Rollenvermischung. Das bedeutet, Kinder schlüpfen in Rollen, weil es eben nicht anders geht oder weil sie das eben so tun, weil der Kontext das vorgibt, die gar keine Kinderrollen sind. Zum Beispiel kann es sein, dass du als Kind deine Eltern versorgen musstest. Vielleicht war ein Elternteil sehr krank und du musstest in eine pflegende Rolle gehen. Vielleicht hattest du nur ein Elternteil, was arbeiten musste und dadurch musstest du sehr früh sehr erwachsen werden, dich um vieles selber kümmern, viel im Haushalt helfen, also sehr viel. Ne? Ein bisschen Hilfe ist natürlich völlig normal, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Du musstest zu früh erwachsen werden, zu früh viel Verantwortung übernehmen. Oder, und das ist ganz häufig ein Thema in den Coachings, du musstest deine Eltern oder einen Elternteil emotional stützen oder auffangen. Ich habe zum Beispiel eine Klientin, die bis heute noch große Schwierigkeiten hat, ihrer Mutter gegenüber Nein zu sagen, weil sie ihre Mutter als sehr hilfsbedürftig, als sehr schutzbedürftig und als sehr labil erlebt und das ihre ganze Kindheit schon so erlebt hat. Und plötzlich ist die Tochter quasi in eine Mutterrolle gerutscht wie ihre eigene Mutter. Das passiert viel häufiger, als uns, glaube ich, bewusst ist, dass die Kinder im Grunde die Eltern tragen und auffangen. Und das führt aber natürlich dazu, ganz automatisch, dass diese Kinder ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen, weil sie spüren, meine Mutter und oder mein Vater, die können überhaupt nicht richtig für mich da sein, weil die sind so mit ihren eigenen Themen beschäftigt, die sind so labil, die sind so traurig oder depressiv oder unglücklich. Da kann ich jetzt nicht noch mit meinen Themen kommen, sondern versuche denen so wenig Probleme wie möglich zu machen und für sie da zu sein und sie zu unterstützen. Und das sieht auf den ersten Blick sieht das oft so aus, als wären das besonders vernünftige Kinder, gut erzogene Kinder, die ihren Eltern ganz toll helfen. Aber das ist eigentlich eine sehr dysfunktionale Konstellation, denn Kinder sollten eigentlich nur eine Rolle erfüllen, und zwar die des Kindes. Und ein Kind braucht seine Eltern, braucht starke Eltern, braucht Eltern, die es emotional auffangen, weil Kinder können sich noch nicht selbst emotional halten. Das bedeutet, wenn ein Kind sehr starke Emotionen hat und von den Eltern nicht gestützt werden kann, sowohl körperlich als auch emotional, dann muss dieses Kind Überlebensstrategien entwickeln, um diese Gefühle irgendwie wegzustecken. Dann werden die Gefühle häufig unterdrückt und wie in so eine Kammer gesperrt und treiben aber da natürlich ihr Unwesen. Und wenn du zum Beispiel als Kind viel zu viel Verantwortung übernehmen musstest oder deine Eltern eben emotional stützen musstest, dann kann es gut sein, dass du heute als Erwachsene oder als Erwachsener das Gefühl hast, du musst immer irgendwie alles alleine schaffen und du musst dich so ein bisschen durchkämpfen. Und vielleicht fällt es dir auch sehr schwer, Verantwortung abzugeben oder dich mal fallen zu lassen, dich mal anzulehnen. Und gleichzeitig hast du wahrscheinlich ein starkes Bedürfnis danach, dass dich mal jemand stützt, dass du mal schwach sein kannst, dass du dich mal anlehnen kannst und dass du mal die Kontrolle abgeben kannst. Aber das fällt eben vielen schwer, vielen Erwachsenen, die eben genau das erlebt haben, die früh gelernt haben, die Erwachsenen brauchen mich. Ja, also ich kann nicht das schwache, hilfsbedürftige Kind sein, sondern ich muss stark sein, ich muss hilfsbereit sein, ich muss lernen, andere zu stützen und dann irgendwann komme ich. Ja, und das macht es gerade im Beziehungskontext dann im Erwachsenenleben sehr schwer, weil das sind dann oft Erwachsene, die sich schwer fallen lassen können, die immer die Kontrolle an sich reißen und sehr dominant dann häufig auch sind. Und wenig Nähe auch zulassen, weil Nähe oft auch mit Schwäche assoziiert wird und so. Also da hängt ganz, ganz viel dran. Also unterm Strich, Rollenvermischung ist ein Riesenfaktor, ein ganz deutliches Zeichen für eine dysfunktionale Familie. Kinder sollten niemals ihre Eltern stützen oder auffangen müssen. Dafür sollten die Eltern eigentlich entweder in Therapie gehen oder sich von Freunden irgendwie unterstützen lassen. Aber das passiert viel, viel öfter, als es gesund ist, leider. Und auch da, schau mal, wenn du selbst Elternteil bist, versuch mal mitzukriegen, wenn deine Kinder versuchen, vielleicht dich zu stützen, und ihnen immer wieder zu signalisieren, erstens, Gefühle sind okay, ja, weil viele Eltern machen es ihren Kindern auch schwer, indem sie ihre Gefühle einfach nicht zeigen, da komme ich gleich nochmal zu, und immer die starke Meme und gleichzeitig spüren die Kinder, aber es stimmt gar nicht, ne? Also Eltern können, wenn du jetzt selber ein Elternteil bist, dann kannst du deinem Kind zum Beispiel sagen, hey, ich bin gerade wahnsinnig traurig und muss jetzt mal eine Runde weinen, aber es ist alles okay, du kannst weiterspielen, ich komme klar und ich rufe jetzt gleich meine Freundin an und die hilft mir und es ist alles gut, mach dir keine Sorgen zum Beispiel, ja. Das nur mal so als ganz kleine Schlaufe, weil es ist eben so, das habe ich im Intro schon mal gesagt und ich sage es jetzt auch nochmal, weil es so wichtig ist, ganz häufig ist es so, dass wir genau das, was wir bei unseren Eltern beobachtet haben, unbewusst in unserer eigenen Familie wieder reproduzieren, obwohl wir es gar nicht wollen. Ich habe zum Beispiel eine Mama bei mir im Einzelcoaching, die ein wahnsinnig großes Herz hat und ihre Kinder über alles liebt und trotzdem immer wieder total streng wird und immer wieder in so eine Härte kommt und dann auch, ja, sehr laut wird und ihr das immer hinterher so wahnsinnig leid tut und sie immer sagt, boah Mensch, ich möchte eigentlich gar nicht so mit meinen Kindern irgendwie umgehen, aber irgendwie überkommt es mich dann so und ich kann das dann gar nicht kontrollieren. Und das ist so ein Klassiker, ne, wo einfach das innere Kind übernimmt und ja, die Erwachsene ihren eigenen Werten entsprechend gar nicht leben kann. Und so geben sich Themen eben über Generationen fort, wenn unser Unbewusstes da einfach sehr schnell reagiert und einfach das Vertraute wiederholt, das Bekannte wiederholt mit den eigenen Kindern dann. Ein drittes typisches Muster einer dysfunktionalen Familie ist, glaube ich, offensichtlich, aber ich sage es trotzdem nochmal, sind so Themen wie Manipulation und auch Machtspielchen. Ne? Also dieses ganze Wenn-Dann. Ne? Nur wenn du dein Zimmer aufräumst, dann hat die Mama dich wieder lieb. Ne? Nur wenn du gute Noten nach Hause bringst, dann können wir im Sommer in den Urlaub fahren. Ja, also dieses, also Wenn-Dann-Sätze sind eigentlich immer so eine kleine Machtgeschichte, wo die Erwachsenen, die Eltern ihren Kindern zeigen, hey, ich bin der Boss und du hast mir zu gehorchen. Und leider geht das oft auch in eine sehr emotional verletzende Richtung, dass Eltern dann wirklich auch ihre ungelösten Themen an den Kindern auslassen. Und wenn du ja früher das Gefühl hattest, wenn ich nicht spure, dann werde ich vielleicht auch total verbal verletzt oder vielleicht auch sogar körperlich verletzt, dann kannst du davon ausgehen, dass du eben auch in einer dysfunktionalen Familie groß geworden bist und dass deine Eltern womöglich auch ordentliche Kindheitswunden haben und deswegen ja ihre Machtposition nutzen, um ja dich als Kind damals zu dominieren, weil häufig sind gerade die Menschen episch darauf, Macht auszuüben, die sich selbst oft machtlos gefühlt haben in ihrer eigenen Kindheit. Ja, weil sie dann endlich mal das Gefühl haben, so jetzt sitze ich mal am längeren Hebel, mein ganzes Leben lang musste ich mich fügen, war ich der Schwache oder die Schwache und jetzt bin ich mal der Boss oder die Chefin und kann jetzt entscheiden, wie es läuft. Und das dann oft überkompensieren. Also wenn jemand versucht, dich zu dominieren und Machtspielchen mit dir zu spielen, dann kannst du dir relativ sicher sein, dass diese Person sich selber oft als Kind machtlos gefühlt hat und vielleicht eben auch wiederum Eltern hatte, die sehr dominant waren und manipulativ auch. Ein viertes typisches Muster einer dysfunktionalen Familie ist, dass Probleme runtergespielt werden. Und Probleme können hierbei natürlich auch Gefühle sein. Also ganz oft höre ich das in den Coachings so Geschichten wie wenn ich als Kind aus der Schule nach Hause kam und meiner Mutter oder meinem Vater erzählt habe, dass ich es schwer hatte, dass andere Kinder mich geärgert haben oder dass der Lehrer gemein zu mir war oder dass irgendwas ungerecht war vielleicht, dann ganz oft erzählen mir meine Klienten, dass dann die Eltern so Sätze gesagt haben wie, ach, jetzt mach doch mal nicht so ein Theater, stell dich doch mal nicht so an, andere Kinder kriegen das ja wohl auch hin. Dann kommt auch häufig auch der Vergleich mit den Geschwistern, ne? Deine Schwester, die kriegt das ja schließlich auch gebacken oder dein Bruder, der heult ja auch nicht rum, sodass du als Kind, wenn du sowas in der Art erlebt hast, schnell gelernt hast, okay, wenn mich was belastet, wenn ich Schwierigkeiten habe, welcher Natur auch immer, dann kann ich damit nicht zu meinen Eltern gehen, weil die nehmen mich nicht ernst, die hören mir nicht zu und selbst wenn sie mir zuhören, dann können sie irgendwie nicht richtig für mich da sein. Also schlucke ich das besser runter oder mache das mit mir alleine aus. Und so staut sich natürlich auch unheimlich viel an, das kannst du dir ja vielleicht vorstellen. Und dann fällt es dir natürlich auch schwer, also wenn du das erlebt hast in deiner Kindheit, dass deine Probleme nicht ernst genommen wurden, dann fällt dir das wahrscheinlich auch schwer, heute als Erwachsene oder als Erwachsener deine eigenen Themen auch ernst zu nehmen. Weil häufig werden diese Kinder zu Erwachsenen, die mit sich selbst mega hart ins Gericht sind, super streng mit sich sind und sich selbst dann auch immer wieder sagen so, ach komm, du hast doch nur ein bisschen Kopfschmerzen, jetzt heul mal nicht rum, du wirst ja wohl noch trotzdem noch arbeiten gehen können oder jetzt warst du schon wieder 3 Wochen nicht im Sport, was bist du denn für ein fauler Sack? Ja, also häufig überträgt sich das dann, ne? Die Art und Weise, wie die Eltern mit dir als Kind gesprochen haben, die internalisierst du. Das bedeutet, die verinnerlichst du und wendest du dann später quasi mit dir selbst an. Das heißt, du bist selbst einfach diese kritische, gemeine Stimme, die dir sagt, du sollst dich nicht so anstellen und die einfach sehr hart mit dir ist. Und ja, da kann ein richtiger Selbsthass draus werden, der sich natürlich dann auch nach außen spiegelt, weil jemand, der mit sich selbst sehr hart ist und sehr gnadenlos und jemand, der sich selbst auch nicht zuhört und die eigenen Probleme immer so unter den Teppich kehrt und vielleicht sehr hart durchs Leben geht, der ist natürlich mit anderen genauso. Ja? Also auch hier wieder, wenn jemand dir gegenüber sehr gemein ist oder deine Probleme kleinredet, dir sagt, du sollst dich nicht so anstellen, dich vielleicht kritisierst, weil du dich krank meldest auf der Arbeit oder weil du irgendwas absagst und sagst, du hast die Kraft nicht. Ne? Wenn jemand damit nicht umgehen kann, dann kannst du davon ausgehen, dass diese Person selber eben auch mit ihren eigenen Emotionen und Problemen so umgeht und einfach nicht gelernt hat, sich zuzuhören, ne? Weil sie schon früh gelernt hat, ja, deine Probleme sind Anstellerei, du machst nur Theater und reiß dich gefälligst mal zusammen. Ja, also es ist, wie du jetzt vielleicht schon merkst, diese Themen, die ziehen unheimlich weite Kreise, weil wir Menschen gehen mit anderen Menschen so um, wie wir mit uns selber umgehen. Und so, wie wir mit uns selber umgehen, so sind auch in der Regel ein Stück weit unsere Eltern mit uns umgegangen. Das ist natürlich nicht immer so und auch nicht eins zu eins so, weil es gibt, das habe ich am Anfang schon gesagt, natürlich auch noch viele andere Faktoren, die uns prägen und die unser inneres Kind formen sozusagen. Aber unterm Strich ist es meist so, je mehr Liebe und Zuneigung und Verständnis und emotionale Sicherheit wir als Kinder erfahren haben, desto besser können wir das dann natürlich auch später uns selbst geben und auch anderen dann wiederum geben. Und je härter jemand im Außen ist, je gemeiner jemand mit anderen Menschen ist, je anspruchsvoller und brutaler vielleicht auch sogar, desto mehr können wir davon ausgehen, da ist ein sehr, sehr verletztes inneres Kind in diesem erwachsenen Menschen, was früher ähnliche Erfahrungen gemacht hat und das möglicherweise sich in der Familie schon seit Generationen so fortführt. Deswegen ist es so mega wichtig, das sage ich an dieser Stelle jetzt schon mal, es ist so mega wichtig, auch für die Generationen, die nach dir kommen, dass du diese Themen aufarbeitest. Weil wenn du selber schon Kinder hast oder dir welche wünschst, dann kann ich dir sagen, dass die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, dass du einen Großteil dessen, was du erlebt hast und was du nicht aufgelöst hast, an deine Kinder weitergibst, ob du willst oder nicht. Ich glaube, ich kenne niemanden, der Kinder hat, der nicht sagt, boah, die schlechten Dinge, die meine Eltern getan haben, die wollte ich nie nachmachen. Ja, ich wollte niemals so gemein werden wie mein Vater oder so zickig wie meine Mutter oder was auch immer. Und die dann nach ein, zwei Jahren, drei, vier Jahren spätestens sagen, oh Mist, wenn ich ganz ehrlich bin, erwische ich mich immer wieder dabei, wie ich in ähnliche Verhaltensmuster tappe und das an meine Kinder weitergebe. Also sei das dir wert, bitte, sich deiner Vergangenheit nochmal zu stellen, mit deinem inneren Kind zu arbeiten, aber auch dein Nachkommen sozusagen. So, zurück zum Thema. 7 Muster einer dysfunktionalen Familie. Wir haben jetzt schon 4 Muster gehabt. Ich fasse die am Ende auch nochmal einmal ganz kurz zusammen. Ein 5. typisches Muster für eine dysfunktionale Familie ist, dass die Privatsphäre und auch die Grenzen von Kindern verletzt und nicht geachtet werden. Und das ist ein sehr, sehr entscheidender Punkt, weil Kinder, die sich nicht so richtig sicher in ihrem eigenen Zuhause sind, die lernen immer in so einer Hab-Acht-Stellung zu sein, immer ein bisschen in Alarmbereitschaft zu sein. Und Kinder, die sich zu Hause nicht wirklich sicher fühlen, weil sie zum Beispiel vielleicht sehr emotional unberechenbare Eltern haben, die vielleicht unangekündigt ins Zimmer kommen und rumschreien, die vielleicht im Tagebuch lesen, die vielleicht auch körperlich übergriffig werden. Kinder, die sowas erleben, die entwickeln sehr feine Antennen, um eben möglichst früh die Warnzeichen zu erkennen und können dann sehr hypersensibel auch später werden. Das heißt, Kinder, die sich zu Hause nicht sicher gefühlt haben, die werden oft zu Erwachsenen, die so immer die Alarmantennen ausgefahren haben, die sozusagen immer die Flöhe husten hören, die sofort Veränderungen in der Mimik von anderen bemerken und sofort immer denken, habe ich was falsch gemacht oder hat der was gegen mich oder hat die ein Problem mit mir? Und die dadurch sich auch oft nur dann wirklich sicher fühlen, wenn sie ganz alleine sind. Also häufig sind diese Erwachsenen auch Menschen, die alleine wohnen, die vielleicht auch Schwierigkeiten haben, sich wirklich auf eine Partnerschaft einzulassen oder die, wenn sie eine Partnerschaft führen, auch ein sehr starkes Rückzugsbedürfnis haben, immer wieder sehr viel Zeit für sich brauchen, weil sie eben gelernt haben, ich bin in Gesellschaft anderer erwachsener Menschen nicht sicher. Ich kann nicht wirklich ich sein. Es kann jeden Moment passieren, dass jemand meine Grenze überschreitet und ich mich nicht schützen kann. Weil Kinder können sich nicht schützen, ja. Die können nur irgendwie lernen, Überlebensstrategien zu entwickeln. Aber die Eltern sitzen ja am längeren Hebel. Und vielleicht erkennst du da ja auch das ein oder andere wieder. Und falls du selber Kinder hast, kann ich dir nur ans Herz legen, gib deinen Kindern Raum, wo sie ganz sie selbst sein können und respektiere ihre Grenzen, so gut das eben geht. Ja, und wenn sie Grenzen formulieren, mit denen du nicht einverstanden bist, dann versuch zu verstehen, was dahinter steckt. Ja, weil Kinder sind niemals einfach gemein, ja, oder prinzipientreu, sondern die handeln aus Bedürfnissen heraus oder aus unerfüllten Bedürfnissen heraus. Aber sie haben immer eine Motivation und wir können uns bemühen, den Grund dahinter zu finden. Ja. Also, Verletzung von Privatsphäre und Grenzen ist ein großer Punkt, ein ganz deutliches Anzeichen für eine dysfunktionale Familie. Ein sechster Punkt ist, und das ist auch sehr, sehr häufig der Fall, dass über Gefühle gar nicht richtig geredet wird und dass so emotionale Themen häufig unter den Teppich gekehrt werden. Ich habe zum Beispiel neulich mit einer Frau gesprochen, die vor ein paar Monaten schon einen großen Streit hatte in ihrer Ehe und mir dann erzählt hat, dass sie das ganz, ganz stark belastet hat und sehr stark emotional aufgewühlt hat. Und bis heute hat sie nicht mit ihrem Partner darüber sprechen können. Ja, und häufig Erwachsene, die eben so mit ihren Themen umgehen und so wenig über ihre Gefühle sprechen, auch mit den engsten Vertrauten eigentlich, die haben häufig in ihrer Kindheit schon gelernt, dass man Gefühle am besten nicht so richtig rauslässt. Die haben vielleicht ihre Eltern beobachtet, die haben vielleicht gespürt, meine Mutter ist gerade schrecklich traurig und haben dann gefragt, hey Mama, was bist du traurig, was ist denn los? Und die Mama hat gesagt, nee, ist alles gut, ja. Also Kinder, die beobachten, dass das, was sie sehen und das, was sie hören, wenn das nicht übereinander passt, die lernen auch sozusagen, die verlernen, ihrem Bauchgefühl zu vertrauen. Na, also wenn du als Kind siehst, die Mama ist kurz vorm Bein oder die Mama ist stinkewütend und du fragst dann, was los ist oder du fragst, Mama, bist du sauer, was ist denn los? Und die Mama verneint das, dann lernst du auch, das, was ich sehe und das, was ich wahrnehme, stimmt nicht. Ja, das sei jetzt hier nur mal am Rande bemerkt, weil das auch noch eine wichtige Komponente ist, wenn es um Gefühlsausdruck geht. Aber eben noch viel schlimmer ist, wenn sozusagen Gefühle gar nicht kommuniziert werden. Wenn zum Beispiel auch, habe ich auch schon oft in den Coachings gehabt, das Thema, wenn es einen Todesfall gibt und alle sind eigentlich schrecklich traurig und keiner weint. Und es wird auch nicht so richtig drüber geredet, sondern es ist vielleicht jemand aus dem Familienkreis gestorben und anstatt, dass man vielleicht zusammen trauert, ne, und so wie zum Beispiel in Naturvölkern teilweise so richtige Klagegesänge gesungen werden und so richtige Rituale vollzogen werden, ist es in unserer Kultur häufig so, dass dann wird der Kopf eingeschaltet, die Gefühle werden in eine Box gesperrt und dann wird die Beerdigung geplant und dann wird alles Finanzielle geregelt und zack, zack, zack. Und das Eigentliche, worum es eigentlich wirklich geht, wird nicht wirklich bearbeitet. Und Kinder, die in einem Elternhaus groß werden, wo eben Emotionen nicht ausgelebt und nicht artikuliert werden, die lernen natürlich auch nicht mit ihren eigenen Emotionen umzugehen und sperren eben auch immer alles unter den Deckel. Und solche Kinder werden dann häufig zu Erwachsenen, die sehr, sehr kontrolliert sind, die eine unheimlich starke Selbstbeherrschung haben, was aber überhaupt nicht gesund ist, weil Emotionen sind etwas sehr Natürliches und wir alle haben Emotionen. Und je weniger wir uns erlauben, diese Emotionen zu fühlen und auszudrücken, desto mehr staut sich sozusagen unter der Oberfläche an. Und es gibt tatsächlich auch viele Studien und Theorien, die sich damit befassen, was angestaute und ungefühlte Emotionen auch physisch bewirken. Also häufig stehen zum Beispiel angestaute Emotionen und zum Beispiel unausgedrückte, ungelebte Wut auch im Zusammenhang mit entzündlichen Erkrankungen oder mit Geschwüren. Das sei jetzt hier auch nochmal am Rande bemerkt, weil dafür bin ich keine Expertin. Aber was ich definitiv weiß, ist, wenn du gelernt hast, Gefühle sind etwas, was man besser unter dem Deckel hält und auch im Stillen irgendwie mit sich selbst ausmacht, dann wird es dir sehr schwer fallen, vermutlich wirklich tiefe zwischenmenschliche Verbindungen auch einzugehen, wo du ganz du sein kannst mit allem, was dich ausmacht. Und jeder Mensch, wirklich jeder Mensch, hat die ganze Bandbreite an Gefühlen. Und dazu gehören die ganzen Sonnenseiten der Gefühle, ne, wie Freude und Begeisterung und Glück und auch sowas Verspieltes, was Verrücktes, aber eben auch Traurigkeit, Wut, Scham, Schuld, diese ganzen Dinge. Und da gibt es natürlich auch so ein bisschen eine Verteilung in unserer Gesellschaft, ne? Also zum Beispiel Männer haben oft früh gelernt, als Jungs haben oft gelernt, ein richtiger Mann ist stark, ja. Männer weinen nicht, starke Männer weinen nicht. Ein wahrer Indianer kennt keinen Schmerz ungefähr, ne? Das heißt, häufig können Männer Wut ganz gut ausdrücken, aber zum Beispiel Traurigkeit überhaupt nicht. Das ist jetzt ein bisschen stereotypisiert. Schau einfach mal, wo du dich da einordnest. Aber häufig ist es eben so. Und Mädchen, Frauen wird oft beigebracht, du darfst weinen, du darfst traurig sein, aber du darfst um Gottes Willen nicht wütend sein oder gar hysterisch, ja. Und viele Frauen haben deswegen auch Schwierigkeiten damit, wirklich in die Wut zu kommen, wirklich auch Grenzen zu ziehen. Weil jedes Gefühl hat auch eine positive Funktion. Nur das kriegen wir nicht beigebracht, ne? Ein Gefühl, eine Emotion zeigt uns eigentlich nur, dass ein Bedürfnis erfüllt oder nicht erfüllt ist. Nehmen wir mal das Beispiel Wut. Ich nenne die Wut immer die Türsteher-Emotion. Wenn du wütend wirst, dann bedeutet das, deine Grenze wurde irgendwo nicht respektiert oder geachtet. Und wenn du lernst, die Sprache der Wut zu verstehen, dann kannst du eigentlich die so ein bisschen wie ein Türsteher eben betrachten. Kannst sagen, ah, okay, liebe Wut, du sagst mir gerade, irgendwo ist eine Grenze verletzt worden. Welche Grenze ist das denn? Und lernst, wenn du lernst, das konstruktiv zu nutzen, dann brauchst du gar nicht so viel Wut, wenn du sozusagen daraufhin deine Grenze klarer setzt zum Beispiel. Da musst du gar nicht mehr so wütend werden in Zukunft, ja? Oder Traurigkeit zum Beispiel. Traurigkeit zeigt uns einfach, dass es einen Verlust gibt. Und wenn wir die Traurigkeit wirklich fühlen, wenn wir die wirklich zulassen, dann ist es auch irgendwann wieder gut. Ganz häufig kommen Menschen zu mir ins Coaching, die zum Beispiel irgendeinen Todesfall oder irgendeinen großen Verlust nicht richtig verarbeitet haben. Ich habe neulich zum Beispiel mit einer Frau noch eine Trennung einer Liebesbeziehung nachbearbeitet. Das war schon ein paar Jahre her, aber sobald meine Klientin darüber gesprochen hat, über diese Trennung, kamen ihr sofort die Tränen und sie hat gesagt, das passiert jedes Mal, wenn ich darüber spreche. Das war einfach nicht richtig verarbeitet. Ja, und wir mussten dann wirklich sozusagen nachträglich noch ein Stück Verarbeitungsarbeit leisten. Oder eine andere Frau, mit der ich arbeite, die ihren Vater verloren hat früh. Und wo es aber damals gar nicht so richtig den Raum gab zu trauern, weil alle irgendwie ins Funktionieren gegangen sind. Und diese Gefühle bleiben dann eben stecken. Und häufig bleiben sie deshalb stecken, weil wir diesen Rahmen nicht hatten, zu lernen, Gefühle sind normal, Gefühle wollen gefühlt werden und die gehen dann auch wieder. Ja. Also unterm Strich, wenn über Gefühle nicht richtig geredet wird oder Gefühle gar nicht so richtig ausgedrückt werden, dann spricht das auch für eine dysfunktionale Familie. Ein letztes typisches Muster ist das, und das höre ich auch so, so oft, ist, dass schon kleine Fehler von Seiten der Kinder zu totalen Ausrastern auf Seiten der Eltern führen. Das kann zum Beispiel sein, dass du als Kind, wenn du ein Glas Wasser umgestoßen hast, sofort angebrüllt wurdest, ne? Was bist du? Wie blöd kann man denn sein? Ne? Du bist immer so unvorsichtig, dass dir einfach Sachen um den Kopf geknallt wurden, die völlig unverhältnismäßig zu der Situation waren. Und dann hast du als Kind vielleicht schon gelernt, ich darf gar keine Fehler machen. Und selbst bei Kleinigkeiten fliegt hier mir direkt alles um die Ohren. Und dann wirst du auch da wahrscheinlich gelernt haben, wenn du so emotionale Ausbrüche von beiden Eltern oder von einem Elternteil erlebt hast, dann wirst du auch da wahrscheinlich gelernt haben, sehr genau darauf zu achten, was du tust, sehr aufgepasst haben, dass du keine Fehler machst und dadurch immer so eine gewisse Grundspannung natürlich hattest. Weil wenn, also Kinder machen ja Fehler und Kinder stoßen auch ein Glas Wasser um oder machen was dreckig. Ja, Kinder lernen ja auch durch ihre Fehler. Und wenn Eltern nicht damit umgehen können, dann unterdrücken sie auch ein Stück weit die Entwicklung. Und diese Kinder werden dann sehr angespannt und sehr unnatürlich eigentlich, weil Kinder sollten nicht sozusagen die ganze Zeit ihr Verhalten reflektieren, sondern einfach sie selbst sein dürfen und da in einem Rahmen auch gehalten werden. Aber wenn du eben als Kind erlebt hast, dass das nicht sein darf, sondern dass du einfach dich sozusagen immer kontrollieren musst, dass du immer darauf achten musst, was du sagst, was du tust, wie dein Gesichtsausdruck ist, ne? Wenn du ständig angegriffen wurdest aufgrund von Kleinigkeiten, dann würde es dir auch da wahrscheinlich heute im Erwachsenenleben schwerfallen, dich wirklich zu entspannen in Gegenwart von anderen Erwachsenen. Wirklich du selbst zu sein. Und möglicherweise, wenn du selber Kinder hast, bist du auch da eben sehr schnell gereizt. Merkst du, dass deine Geduldsschnur sozusagen ganz kurz ist, weil du es eben genauso erlebt hast und weil du gelernt hast, ja, dass das normal ist, bei Kleinigkeiten schon völlig auszuflippen. Und das ist es nicht, sondern Eltern, die das tun, die sind mit sich selbst eben auch wieder sehr hart und haben wahrscheinlich in ihrer Kindheit auch wiederum schon gelernt, keine Fehler machen zu dürfen und tragen das dann wiederum in die nächste Generation weiter. Also diese emotionale Unberechenbarkeit, wenn Eltern emotionale Ausbrüche haben, plötzlich schreien oder Türen knallen oder gewalttätig werden, dann hat das große Einflüsse auf die Entwicklung eines Kindes und kann eben bis ins Erwachsenealter dazu führen, dass es sehr schwer fällt, eben Vertrauen aufzubauen, sich wirklich fallen zu lassen und auch die Kontrolle abzugeben und auch sich Fehler einzugestehen. Häufig werden diese Kinder dann extrem perfektionistisch, werden zu Erwachsenen, die alles 100-mal überprüfen und eben sehr hart mit sich selbst auch wiederum ins Gericht gehen. Ja, das waren jetzt 7 typische Muster. Es gibt sicher noch einige mehr, aber ich glaube, da war jetzt schon einiges dabei. Und mir ist sehr bewusst, dass das alles unbequeme Themen sind, über die ich hier rede. Und vielleicht sind dir beim Zuhören auch unangenehme Gefühle hochgekommen, schmerzhafte Erinnerungen vielleicht auch. Und ich möchte dir einfach nochmal mitgeben, wie wichtig das aber ist, da hinzuschauen. Weil ich bin kein Fan davon, ewig in der Vergangenheit zu wühlen und für alles die Erklärung und auch die Verantwortung und Ursache in der Vergangenheit zu suchen, weil das bringt dich nicht weiter. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass wenn du immer versuchst, nach vorne zu schauen, mit einem ganzen riesendicken Rucksack an unverarbeiteten Themen auf dem Rücken, dann wirst du immer dich irgendwie ausgebremst fühlen. Dann wirst du immer dich vielleicht auch deinen Emotionen schutzlos ausgeliefert fühlen. Dann wirst du immer wieder auf eine Art und Weise reagieren, die, wo du das Gefühl hast, das bin ja gar nicht ich, so will ich ja gar nicht sein, das entspricht ja gar nicht meinen Werten. Ja, und um diesen Rucksack sozusagen nachhaltig abzulegen, kann ich dir nur ans Herz legen, noch einmal wirklich gründlich zurückzuschauen. Und zwar nicht, um zu sagen, meine Eltern waren kacke, meine Kindheit war blöd, alle waren gemein zu mir und ich kann ja gar nichts dafür, jetzt bin ich erwachsen und muss damit leben. Ja, und muss die Konsequenzen tragen, sondern um quasi aus einer neutralen Position die Zusammenhänge zu erkennen und auch zu sagen, hey, da ist einiges gewesen, das war nicht okay und es erklärt auch ein Stück weit, warum ich in den letzten Jahren so war, wie ich eben war, warum ich mich auf gewisse Arten und Weisen bisher verhalten habe. Aber jetzt, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, jetzt bin ich erwachsen und kann die Verantwortung übernehmen und ich bin in der Lage, meine Geschichte zu verarbeiten, unverarbeitete Emotionen nachträglich zu verarbeiten und damit auch loszulassen und den Weg frei zu machen für ein freieres, glücklicheres Leben, was eben nicht immer durch diese Schnüre an die Vergangenheit gebunden ist. Und ich kann dir wirklich aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn du das wirklich tust, wenn du dich wirklich traust, da reinzugehen und nochmal zurückzuschauen und auch mit diesen schmerzhaften alten Emotionen und Kindheitswunden zu arbeiten. Wenn du diesen Weg gehst, dann wirst du 100-fach belohnt mit so einem freigepusteten System, ja, wo sich alles leichter anfühlt, wo du viel, viel, viel mehr Lebensfreude empfindest, wo du ein viel stärkeres Selbstwertgefühl hast, wo es dir viel leichter fällt, anderen Menschen gegenüber auch Grenzen zu setzen und dich eben so zu entwickeln, wie du wirklich bist. Und auch viel innigere Beziehungen einzugehen. Das war für mich zum Beispiel eigentlich die größte Veränderung, ne? Dass ich echt immer gedacht habe, so in den letzten Jahren, es kann doch nicht sein. Ich möchte so unbedingt die große Liebe finden und tiefe Beziehungen eingehen. Und gleichzeitig war das aber, was ich erlebt habe, häufig sehr dramatisch, mit vielen Konflikten immer behaftet. Und ich war selbst auch oft ein Graus. Ich konnte mich oft selbst nicht aufstehen und dachte, was bist du denn eigentlich für eine Zicke und für eine neurotische Kuh? War ich gar nicht, aber ich war in meinen Schutzstrategien gefangen, ja, in den Resultaten sozusagen meiner Geschichte. Und ich habe es aber geschafft, das zu einem großen Teil aufzulösen und merke jetzt, dass Beziehung auch ganz anders sein kann. Voller Frieden und Freude und Ruhe, ja. Und das wünsche ich dir eben auch. Und deswegen, auch wenn das hier unbequem ist, und dessen bin ich mir sehr bewusst, lass dir gesagt sein, es lohnt sich und du wirst mit einem ganz anderen Level an Liebe und Lebensfreude und Leichtigkeit belohnt, was wirklich auch nachhaltig ist. Das kann dir keiner mehr nehmen, wenn du diese Entwicklung gemacht hast, ja. Die gehört dann dir und es gibt keinen Weg zurück mehr. So, meine flammende Rede, ich hoffe, sie hat dein Herz berührt. Ich habe jetzt noch eine kleine Einladung zu einem kostenfreien Event. Und zwar werde ich am 6. März, das ist ein, jetzt muss ich ganz kurz in meinen Kalender gucken, weil ich habe mich schon einmal mit dem Datum vertan, das ist ein Mittwoch, der 6. März, da werde ich abends um 20 Uhr eine kostenfreie Live-Meditation machen, die dich in Verbindung mit deinem inneren Kind bringt. Das heißt, wenn du vielleicht schon eine Weile den Podcast hörst oder auch wenn du neu bist, ist eigentlich ganz egal, wenn du dich für dieses Thema interessierst und vielleicht auch schon jetzt einiges darüber weißt, aber eben mal fühlen möchtest, wie ist das wirklich, wenn ich den Kontakt zu meinem inneren Kind spüre, dann komm da auf jeden Fall dazu. Ist ganz anonym, das heißt, du loggst dich einfach bei Zoom ein, du bist nicht zu sehen, du bist nicht zu hören, sondern du kannst dich einfach ganz gemütlich zu Hause aufs Sofa chillen oder aufs Bett, dir Kopfhörer anziehen und diese Meditation mitmachen. Die wird ja wahrscheinlich so ungefähr 45 Minuten dauern, längstens. Wenn du daran teilnehmen möchtest, dann musst du in meiner E-Mail-Liste sein, weil diesen Link schicke ich an meine E-Mail-Liste raus. Falls du da noch nicht drin bist, dann kannst du den Selbsttest machen. Wie verletzt mein inneres Kind? Den Link dazu findest du hier in den Shownotes. Ist auch kostenfrei. Ist ein Selbsttest mit 42 Fragen, die dir einfach helfen zu erkennen, wie verletzt dein inneres Kind ist. Und dann bist du automatisch in meiner E-Mail-Liste und bekommst die Einladung zur Meditation und den Zoom-Link auch automatisch zugeschickt. Also da würde ich mich sehr freuen, wenn du dabei bist und bin mir sicher, du kannst da einiges für dich mitnehmen. Und jetzt hoffe ich, dass du ein bisschen was gelernt hast heute. Bin mir sicher, die Folge wird noch ein bisschen bei dir nachwirken. Und wenn du jemanden kennst, für den die Folge hilfreich sein könnte, vielleicht eine Freundin, einen Freund oder auch eine Schwester, einen Bruder, wie auch immer, irgendjemand, wo du denkst, boah, das ist echt wertvoll und hilft, stößt vielleicht ein paar Gedanken an, dann leite die Folge sehr gerne weiter. Da würdest du mir auch helfen, das Thema zu streuen. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, hoffe, dass es dir gut geht und ich freue mich, bald wieder zu dir zu sprechen. Deine Lilian.